Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst der Gemeinde mit Profil. Wir wünschen dir eine gute Zeit mit der nachfolgenden Predigt und Gottes Segen.
Wenn wir jetzt immer gucken dürfen, was der Heilige Geist mir so aufs Herz gelegt hat, und das war einiges so, viel zu mir gesprochen halt im Vorfeld, der Schwerpunkt von dem, was ich euch jetzt zu sagen habe, ist nochmal anders, als ich das selber gedacht habe. Es geht viel um Identität, viel, wer wir sind wirklich in Gott und auch um dieses Erneuern unseres Denken einfach. Das ist so, so wichtig, um das voll greifen zu können. Diejenigen, die bei uns auf dem Verteiler sind, den hatte ich ja schon mal so einen kleinen Teaser geschickt gehabt am Freitag, wo es darum ging, dass als die Jünger sich trafen im Obergemach, sie eigentlich zusammengekommen sind, um ein jüdisches Fest zu feiern. Und das war das Shavuot-Fest, das auch 50 Tage eben nach dem Pessach-Fest stattfindet. Unser Ostern in Anführungszeichen, und da geht es um die Verbindung, also um Mose, das Mose vom Berg Sinai, die 10 Gebote und die Tora empfangen hat und dass das Feuer Gottes auf diesen Berg gefallen ist und einfach einen ganz wichtigen Abschnitt in dieser Gemeinschaft mit Gott symbolisiert hat und der Heilige Geist wirklich da auf diese Steintafeln dann seine Botschaft geschrieben hat. Doch ich glaube, ähnlich wie die Israeliten damals, verkennen wir heute auch die Bedeutung von diesem Pfingstfest, diesem eigentlich Shavuot, weil wir Angst haben noch oft vor dieser Begegnung, Angst vor mit dem Feuer Gottes in Berührung zu kommen, aus Angst, dem Feuer Gottes uns auszusetzen. Und oft ist es so, dass wir lieber wie die Israeliten damals halt dann in der Ebene geblieben sind, diesem Ruf Gottes nicht gefolgt sind, dann rauschendes Fest gefeiert haben, so diesen eigenen Begierden nachgegangen sind und einfach das Leben in vollen Zügen genießen wollten. Und doch war das so ein überaus heiliger Moment, damals wie auch an dem Pfingsten, als dann der Heilige Geist in gleicher Weise mit dem gleichen Feuer auf die Jünger gefallen ist. Was ist unser Blick, den wir auf Pfingsten haben? War es irgendwie so ein lapidares Ereignis, so wie Christine das vorhin schon gesagt hat? Ach, so ein paar kleine nette Feuerzünglein, die da irgendwo über den Köpfen von den Jüngern geschwebt haben? Oder oft wird der Heilige Geist auch als Taube dargestellt, weißt du, so ein nettes kleines Täublein, wo wir dann wirklich verkennen, was er eigentlich ist. Und wäre uns wirklich bewusst, was es heißt, diese Heiligkeit Gottes, wenn die auf einen Ort fällt, wenn die auf einen Ort runterkommt und sich dort lagert, dann würden wir wirklich hier auf Knien sein, dann würden wir Buße tun für die vielen falschen Götter, die wir so in unserem Herzen halt oft noch mit rumtragen und Platz denen geben, anstatt den wahren einzigen Gott, der uns als Wohnstätte auserkoren hat, dort wohnen zu lassen. Denn in der Apostelgeschichte heißt es von dem Tag sogar, es war wie ein gewaltiges Brausen von einem heftigen Sturm, der über das Haus kam. Aber nicht das Haus war der eigentliche Ort, auf den der Geist Gottes gekommen war, sondern auf die Jünger und die Gläubigen, die dort mit ihnen versammelt waren und wir gar nicht wussten eigentlich, was ihnen bevorstand, was ihnen geschah. Sie waren dort, um dieses Fest zu feiern und waren gehorsam, weil Jesus ihnen das aufgetragen hatte, wartet, bis ich komme und das passiert. Genau, und so soll man den Heiligen Geist nicht irgendwo verkleinern, verniedlichen, so wie das teilweise auch mit den Engeln tun, wo das so kleine, pausbackige, nette Putten oder kindliche Wesen sind, die so auf Wolke 7 von uns gesetzt werden, wo wir das alles verkennen, was Engel wirklich sind. Und so dürfen wir den Heiligen Geist eben auch nicht in diese Klischeetüte packen. Es, wie gesagt, nur diese kleine Taube oder diese Feuerzungen, die sich auf uns niederlassen. Falscher könnte einfach ein Bild von ihm nicht sein. Ja, und so lasst uns diese Ereignisse einfach nicht verharmlosen. Genau wie wir es eigentlich auch geschafft haben, die Geburt Jesu mit jeden Mengen Kitsch zu überziehen, Weihnachten und auch das Fest seiner Auferstehung mit vielen bunten Ostereiern zu verzieren und jede Menge Osterhasen irgendwo dazu zu packen, eigentlich überhaupt nichts mit dem zu tun, worum es eigentlich geht. Und so wäre es viel sinnvoller, uns an unsere Erbe zu erinnern. Wo kommen wir wirklich her? Was ist der Ursprung dieser Feste und was hat das dann letztendlich auch mit uns zu tun? Denn genauso wie Pfingsten dieses Shavuot-Fest ist, feiern wir eigentlich an Ostern das Pessach-Fest, das an den Auszug der Juden aus Ägypten erinnert. Und an das Blut des Lammes, das dort schon sinnbildlich an die Türpfosten gestrichen worden ist, damit der Todesengel an den Häusern vorbeigeht und diese Erstgeborenen nicht verzehrt werden. Und das können wir eben nicht losgelöst von unserem Sein sehen, so als wäre das nur ein Part für die Juden gewesen, der die Juden damals etwas angegangen hat. Das ist auch unsere Geschichte, das ist auch unser Erbe. Wir können einfach nur froh sein, dass wir sinnbildlich in diesen Olivenbaum eingepfropft worden sind. Und damit haben wir doch die gleichen Wurzeln, damit fließt die gleiche Geschichte, das gleiche, gleiche Lebensarten durch uns hindurch. Und der Weg, den sie mit Gott gegangen sind oder Gott mit ihnen gegangen ist, wird damit auch zu unserem Weg. Und das ganze Alte Testament zeugt nämlich von Jesus Christus schon in den Ereignissen, die auch eben für uns relevant sind. Und daher lasst uns nicht wie abgekoppelt auf diese Ereignisse schauen, sondern das Evangelium immer wieder was zum Lebendigen und für uns Relevanten werden lassen. Und ein weiteres Mal, als die Gegenwart Gottes auf den Ort gefallen ist, war bei der Einweihung der Stiftshütte. Mose richtet die Stiftshütte ein und dann fällt die Gegenwart Gottes auf diesen Ort. Dazu können wir kurz aus 2. Mose 40 lesen. Und er richtete den Vorhang auf rings um die Wohnung und um den Altar und hängte den Vorhang für den Eingang des Vorhofs auf. So vollendete Mose das Werk. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Stiftshütte. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Moses konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Das ist einfach für mich ein Zeugnis dafür. Wenn der Geist Gottes kommt, dann kann und lässt er sich einfach nicht in eine Schublade zwingen. Eine Schublade, dessen Dimensionen wir eigentlich nur oft zu gern selbst bestimmen wollen. Wir packen ihn irgendwo in Maß, das wir festlegen wollen, aber es funktioniert nicht. Und wir müssen uns davon losmachen, das selbst bestimmen zu wollen. So nach dem Motto, Heiliger Geist ja, aber bitte nicht zu laut und auch bitte nicht mit irgendwelchen wilden Dingen, wo Menschen von dämonischen Bindungen vielleicht freigesetzt werden. Und bitte auch nicht mit Sprachen, die wir nicht verstehen, aber entweder zur eigenen Auferbauung oder zur Auferbauung von anderen einfach uns gegeben werden. Und lest mal das ganze Kapitel 2. Mose 40 durch, wie dort von dieser Einweihung der Stiftshütte berichtet wird. Welches Bild haben wir von diesem Heiligtum, das dort aufgerichtet wird und wie sieht in Gottes Augen dieser Ort aus? Wie sieht in Gottes Augen dieser Ort aus, den er sich dort für seine Niederkunft ausgesucht hat? Das ist ein sehr unterschiedliches Wahrnehmen, ein sehr unterschiedliches Bild, das wir dort finden. Mich hat beim Lesen fasziniert, wie akribisch Gott Anweisungen gibt, wie alles herzurichten, alles einzurichten ist. Man spürt so diese Hingabe Gottes, mit der er dabei ist und die Vorfreude auch, dieses ich will dort wohnen bei ihnen. Das heißt, dort auch Zelt der Begegnung. Und in diesem einen Kapitel kommt 17 Mal das Wort Wohnung für diesen besonderen Ort vor, wo er bei seinen Kindern sein wollte. Und wenn wir einen Ort haben, den wir nach unseren Wünschen herrichten und dann jemand davon erzählen, von diesem Ort, und die ganze Zeit von unserer Wohnung sprechen, ist es dann nicht der Ort, wo wir im Herzen unser Zuhause haben, wo wir wirklich sein wollen, wo unsere Heimat ist? Und daher so dieser Herzenswunsch, Gott nicht zu mystifizieren, er ist uns oft viel näher, als wir das oft uns zugestehen. Und lasst uns mal am Anfang beginnen. Ganz am Anfang, wir können festhalten, nämlich, dass wir alle nach dem Ebenbild Gottes erschaffen worden sind. Komplett, vollkommen nach dem Ebenbild Gottes. Und ich weiß, es kam was dazwischen und doch ist unser Wesen so, wie wir ursprünglich geschaffen wurden, gleich wie Gott. Wir sind außen und innen Gott ähnlich, nach Gottes Ebenbild geschaffen. Manchmal ein schwieriger Gedanke für uns, oder? Das ganz zu greifen, ganz anzunehmen, weil unser Leben manchmal ganz andere Dinge doch zeigt. Also so nach dem Motto, wir, unser eigentliches Wesen, vollkommen rein mit Gott im einen, Gottes Kraft in uns und auch fähig, wie Gott zu lieben. Wow. Und ich sage nicht, dass wir das komplett nachvollziehen können müssen. Dafür hat uns nämlich unsere bisherige Lebensweise und durch die Sünde geprägte Umgebung einfach zu stark in Anschlag genommen. Und wir haben zu oft, oder wir haben uns gewöhnt, durch diese Brille heraus unser Sein zu wahrzunehmen. Eine Brille, die diese wahre Wirklichkeit uns nur verschwommen sehen lässt. Beziehungsweise diesen Eindruck, den wir haben, von unserer Wirklichkeit oft verzerrt. Und es gibt diese Brillen hier, das gehört zu einem Spiel, die haben so ein kleines Prisma eingebaut und man sieht alles auf dem Kopf stehend. Wenn jemand mal durchgucken mag, kann es gerne auch mal rumgeben. Ich darf einen Eindruck bekommen, wie sich das anfühlt. Ja, und es ist einfach lustig, wenn man damit was malen will, wie das dann funktionieren soll. Aber ich kann euch eins zusichern, dass wenn man diese Brille lange genug auf hätte, sich unser Verstand daran gewöhnen würde. Wir würden das als unsere neue Wirklichkeit erkennen und plötzlich alles verkehrt rum sehen und denken, das ist normal, das ist unsere neue Identität oder das ist das, wie wir die Welt wahrnehmen. Und kämen dann auch mit der wirklichen Wirklichkeit erstmal gar nicht zurecht, weil das dann dieser verkehrte Blick für uns wäre. Und wir würden nur zu gern diese Brille auch wieder aufsetzen wollen, einfach um uns wohlzufühlen, das was bekannt ist und darin danach zurückzukehren. Und Gottes Wahrheiten sind halt oft solche Momente, in denen wir die Brille absetzen müssen, mit der wir ganz lange Zeit, Jahrzehnte einfach rumgelaufen sind. Und der Glaube an Gottes Wort, das Wahrheit ist, das, was in der Bibel geschrieben steht, und vor allem auch das Vertrauen in Gott, ist die Kraft, die uns dann befähigt, ohne diese Gauklerbrille zu laufen, die uns so lange halt eine falsche, verdrehte Wirklichkeit vorgespiegelt hat. Und auch wenn wir uns in der neuen Wirklichkeit erstmal orientieren müssen, vielleicht mal gegen eine Wand laufen, weil wir noch nicht so ganz fit damit sind und kurz innehalten müssen und ein bisschen oberflächlich halt irgendwie gucken müssen. Aber wichtig ist, unsere Überzeugung mit ganzem Herz erfüllen zu lassen und weiterzugehen, an Gottes Wort zu glauben. Und das ist durchaus ein herausfordernder Gedanke, vor allem in der Konsequenz, die nämlich dadurch heißen könnte, wir schauen Gott an und am besten, indem wir Jesus anschauen, wie er so drauf war und was er gemacht hat, erkennen wir die wahre Wirklichkeit, unser wahres Sein in ihm. Und gleichzeitig schauen wir uns an und können festhalten, dass alles, was uns von Jesussein unterscheidet, einfach durch diese Abkehr von Gott herrührt, durch unsere Entscheidung, dieser Versuchung zu glauben, hey, Gott ist nicht vollkommen gut zu uns. Haltet euch nicht an seinen Rat, sondern werdet euer eigener Gott, euer eigener Entscheider. Seid ihr da noch bei mir soweit? Ist das, passt das? Und dieser Unterschied zwischen unserem gefallenen Wesen und dem vollkommen reinen Wesen Gottes Jesu, das zu sehen, gleichzeitig, wie gesagt, aber auch diese Brille abzunehmen und erkennen zu wollen, dass wir Menschen vor dem Sündenfall das gleiche Wesen, die gleiche Kraft, die gleiche Liebe hatten wie Jesus, der sein ganzes Leben in dieser Verbindung mit Gott gelebt hat, mit dem Vater gelebt hat und sich nie von ihm abgewendet hat und noch gegen ihn aufgestellt hat. Und so wie Christine eben gesagt hat, guckt euch mal an, sprecht das einander mal zu. Du bist vollkommen nach dem Ebenbild Gottes erschaffen worden, eurem Nachbar. Gerne mal zusprechen, wirklich praktisch machen. Es ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass wir das greifen können. Wäre es anders, dann könnten wir nämlich nie diese innige Gemeinschaft mit Gott haben und in seinen Geist in uns tragen. Das ist nur möglich, weil wir vom Grunde her schon nach dem Ebenbild Gottes designt worden sind. Denn beim Fußball heißt es zwar, da muss das Runde ins Eckige, aber ich denke, viele von euch kennen diese Spielwürfel für Kleinkinder, wo sie Formen reinstecken können, wo es diese Kreise, Quadrate, Dreiecke gibt einfach. Und da muss es einfach eine hundertprozentige Übereinstimmung geben. Man denkt immer, vielleicht könnte man doch irgendwie das eine ins andere stecken. Aber nee, das funktioniert nicht. Es muss 100% übereinstimmen. Und nur weil es zwischen uns und Gott diesen 100% Match auch gibt, kann er uns als Wohnstätte aussuchen, kann er in uns einziehen wollen. Und erinnert euch an die Einrichtung der Stiftshütte. Da musste auch alles im Detail passen, damit Gott dort Wohnung nehmen konnte. Gott hat sogar diese Baumeister, die er beauftragt hatte oder durch Mose beauftragt wurden, mit seinem Geist erfüllt. In 2. Mose heißt es nämlich, dass sie mit dem Geist Gottes erfüllt wurden, mit Kunstfertigkeit, mit Verstand und Können, für jedes Handwerk, damit sie diese Arbeiten auch ausführen konnten. Und wie viel mehr stimmen wir als Wohnstätte für Gottes Anforderungen überein, die wir doch von ihm selbst nach seinem eigenen Ebenbild schon geschaffen worden sind? Gibt es daran noch irgendeinen Zweifel, dass du, dass ich von unserer Veranlagung her dazu fähig sein müssen? Und Adam und Eva kannten diesen Zustand, diese vollkommene Einheit mit Gott im Garten Eden, weil sie zu Beginn eben dieses Sein mit ihm gelebt haben. Sie waren komplett in Einklang, da war nichts dazwischen. Komplett in Übereinstimmung mit dem Wesen Gottes. Ihre Identität hat zu 100% mit der Identität Gottes gematcht, übereingestimmt. Und dann kam dieser Schritt, ihre Entscheidung, etwas anderes in ihr Wesen reinzulassen, sich unabhängig zu machen, selbstwert zu sein. Allein der Ausspruch der Schlange, mit der sie Adam und Eva köderte, ihr könnt so sein wie Gott, zeigt schon, dass dieses neue Sein, das sie ihnen vorschlägt, außerhalb von Gott gegründet ist. Es ist nicht mehr in Gott, sondern außerhalb. Und so wurde ihnen und dann in der Folge auch uns eine Identität untergejubelt, die sich von Gott getrennt aufgestellt hat und nicht mehr in ihm gegründet ist. Die Identität der Schlange eigentlich, die sich auch von Gott absondern wollte und über Gott erheben wollte und so sein wollte wie Gott. Diese neue Identität hat auch nichts mehr mit der ursprünglichen Schöpfungsidee Gottes für uns zu tun, Denn diese Identität positioniert uns außerhalb von Gott und trennt uns von seinem Sein. Sie möchte quasi als eigener Gott mit dem Gott, der sie geschaffen hat, konkurrieren. Man könnte auch sagen, mit dieser Entscheidung haben wir unsere Wurzeln verloren, unsere Wurzeln verlassen. Unsere wahre Identität ging flöten dadurch. Und das ist ein mega Verlust. Und ich brauche euch nicht zu erzählen, dass so ein Leben außerhalb von Gott sicher nicht annähernd so schön ist wie ein Leben direkt mit ihm in seiner Gegenwart. Und neue Identität heißt automatisch auch, dass die Erinnerung, wie fühlt es sich an, mit Gott so zusammenzuleben, so in lebendiger Einheit mit ihm zu sein, ziemlich schnell verloren gegangen ist. Und so haben wir alle oder hatten wir alle diese Brillen auf und unsere gesamte Wahrnehmung beruht auf dieser neuen Identität, die wir bekommen haben, erstmal, bevor uns das Wort Gottes was anderes erzählt und wir wirklich dann wieder diesen Wechsel machen können. Gäbe es das Wort Gottes nicht und wäre Jesus nicht als lebendiges Wort zu uns gekommen, Zeugnis zu geben von diesem rein ursprünglichen Sein und Leben, dieser engen, wirklich Gemeinschaft mit Gott, dann hätten wir keine Chance, das auch nur annähernd zu verstehen oder nachzuvollziehen, was der Rettungsplan Gottes ist. Und wie er uns aus dieser misslichen Lage, in die wir uns selbst hineinmanövriert haben, auch herausbekommen möchte. Und auch wenn wir irgendwie verstanden haben, dass Jesus für uns gekommen ist, um uns zu retten, und by the way, wusstet ihr schon, dass Jesus schon vor Grundlegung der Welt zugestimmt hat, zu uns als Retter zu kommen? In die zweite Folie. In 1. Petrus 1,20 heißt es nämlich, schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf der Erde erschienen oder offenbart worden. Manche würden sich fragen, wie kann denn das überhaupt sein? Dann ist ja alles vielleicht doch schon vorherbestimmt. Ich lese das vielmehr so, dass es wirklich ein Liebesbeweis Gottes überhaupt ist. Denn es sagt damit doch auch nicht mehr als, ohne dass Jesus zugestimmt hätte, selbst diese Rettungsmission durchzuführen und zu leiten, hätte ich dieses Projekt Mensch nie in Bewegung gesetzt, nie zustande kommen lassen. Denn es könnte nämlich sein, dass das Projekt Mensch diese Wendung nimmt, dass sie sich von uns abwenden und diesen Weg verlieren. Und ohne diesen Rettungsanker, der dann notwendig ist, mache ich es einfach nicht. Ohne dass Jesus zugestimmt hat, dass er dann kommt und einen neuen Weg für uns bereitet, um uns wieder zurückzuführen. Egal, was es ihn gekostet hat, egal, was ihn der Einsatz kostet unter Aufopferung seines Lebens, nur dann kann ich, wie gesagt, guten Gewissens sie auf diese Reise schicken, sonst mache ich das einfach nicht. Also auch wenn wir begriffen haben, dass Jesus für uns gekommen ist, um uns von diesem falschen Weg, aus unserer falschen, fehlgeleiteten Identität zu retten, uns eine neue Identität zu geben, haben wir oft noch mega Schwierigkeiten, uns mit dieser neuen Identität vertraut zu machen, mit ihr warm zu werden. Einfach weil zu viel Müll noch da ist, zu viel Müll, den wir gelebt haben, weil wir andere Dinge als Nonplusultra angesehen haben, vergöttert haben, angebetet haben und uns so weit von unserer eigentlichen Identität getrennt haben, das Leben so stark von unserer eigenen Identität sich unterschieden hat, dass wir erstmal teils gar nicht verstehen, wie dieses ursprüngliche Leben eigentlich war, wie es war, in dieser ursprünglichen Identität zu leben. Und auch genau dafür ist Gott Mensch geworden. Die Schrift bezeichnet Jesus als den zweiten Adam, weil in ihm eine neue Schöpfung begonnen hat. Und Fakt ist, dass wir in uns und aus uns heraus nie wieder zu dieser wahren Identität zurückkehren könnten. Auch nicht dadurch, dass wir Gott ähnlicher werden. Da bleibt immer diese Kluft, bleibt immer diese Trennung vorhanden, weil mit der wir uns einmal von Gott getrennt aufgestellt haben. Ziemlich unspektakulär bekommen wir aber durch Jesus die Möglichkeit geschenkt, erneut Ja zu unserem wahren Ich, zu unserer ursprünglichen Identität zu sagen. Und das Krasse ist, damit sind keine Fallen verbunden, keine versteckte Klauseln, keine weitreichenden Bedingungen, sondern ein relativ einfaches Ja, ich will. Ja, ich nehme das Opfer an, das du für mich gebracht hast. Und ja, ich lasse ab von meinen alten Wegen. Alles, was mit meiner alten Identität zusammenhängt, bin ich bereit, mit dem neuen Leben, das mir geschenkt worden ist, herauszugeben. Mich mit dem neuen Leben vertraut zu machen und es als meine wahre Identität anzunehmen und in ihm zu leben. Er hat uns also auch kein Du musst mit auf die Reise geschickt oder Bedingungen festgelegt, die wir erfüllen müssen, damit wir es greifen können, sondern du und ich dürfen sofort loslegen. Es gibt kein Abwarten da drin. Viele von unseren Denkmustern sind aber, wie gesagt, noch in unserer alten Natur begründet.